Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Nathalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch schlachsige Mauri. Telo zum Gruße.
Wir sind zwei anrüchige Gerüchtemacher, die sich durch die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss schandmaulen.
Jede Woche stürzen wir uns kopfüber in die Kapitel dieser Buchreihe. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 57 und 58. Das sind die Seiten 548 bis 563 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags. Nathalie, hast du schon mal jemanden hofiert?
Bin ich ein Schweinehirt oder was? Jetzt bringen wir erstmal die Lämmchen ins Trockene in Band 2, die Furcht des Weisen. Die Königsmörder-Chronik. Zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah.
Kapitel 57. Eine Handvoll Eisen. Quoth lernt Braddon kennen, einen kultivierten älteren Herrn mit höflichen Manieren und einem scharfen Verstand. Er bringt ein Brettspiel namens Tuck mit, das er Quoth geduldig erklärt. Doch Braddon unterweist ihn nicht nur im Spiel, sondern auch in den höfischen Gepflogenheiten von Winters. So erfährt Quoth etwa von der symbolischen Bedeutung der Ringe aus verschiedenen Edelmetallen, die am Hof hin und her gereicht werden. Auffällig bleibt nur, dass Braddon es versäumt, sich mit Titel oder Rang vorzustellen. Für Quoth wird er zu einer willkommenen Gesellschaft in der sonst eintönigen Wartezeit in seinen Prunkgemächern.
Kapitel 58. Auf Freyas Füßen. Nach einigen Tagen voller Grübelei und Warten wird Quoth endlich zum Meier gerufen. Etwas ist anders als sonst. Kammerdiener Stapes holt ihn persönlich ab und führt ihn direkt in die privaten Gemächer des Meier, der durch seine Krankheit sichtlich geschwächt im Bett liegt. Dort eröffnet er Quoth endlich den wahren Grund für dessen Reise nach Severin. Der Meier plant eine Eheschließung. Die zukünftige Braut soll jung genug sein, um Erben zu gebären, selbst adelig und ihm in Rang ebenbürtig. Und sie darf nicht unter dem Einfluss des rivalisierenden Königs Roderick stehen. Nur eine einzige Kandidatin erfüllt diese Bedingung. Quoths erste Aufgabe besteht nun darin, unauffällig alles über sie in Erfahrung zu bringen, damit der Mayor sie anschließend gezielt umwerben kann. Möglichst geschickt und absolut diskret. Ja. Geschickt und diskret ist nichts, was zu uns passt, Mauri.
Und ich weiß nicht, was Braddon dazu sagen würde.
Ja, vielleicht trinkt er Bier.
Oh, die Verbindung. Okay, wir müssen sofort ins Unterding.
Im Unterding. Tauschen und austauschen.
Endlich sind wir im Unterding, denn hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken und wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Wie toll, diesen Podcast so zu beginnen.
Toll.
Und Nathalie, ich frage dich, was hast du mir denn heute mitgebracht?
Einen Kaffee, aber was hast du mir denn mitgebracht?
Ich habe dir die drei ältesten Brettspiele der Menschheit mitgebracht.
Geil. Ich bin gespannt. Ja. Ist es Kniffel? Kniffel ist kein Brettspiel, lol.
Kniffel und Schach stecken nicht mit drin.
Schach auch nicht? Spannend.
Nein.
Ist Go, steckt Go mit drin? Was steckt drin?
Go steckt nicht mit drin, aber ich glaube, dass wir vielleicht heute nochmal über Go sprechen werden, weil ich finde, das Spiel Tuck hat sowas von Go.
Ja.
Wegen Einsilbigkeit und so.
Mhm.
Nein, also, ich gehe jetzt von am jüngsten, das von den drei Ältesten das Jüngste bis zum Ältesten.
Verstehe, ja.
Also, auf Platz 3 ist das königliche Spiel von Ur. Das ist circa von 2600 vor der Zeitenwende.
Ja. Oh, vielleicht ist Dame so dabei, irgendwie sowas.
Kommt aus Mesopotamien, also dem heutigen Irak.
Ja.
Und wurde in Königsgräbern von Ur gefunden. Ausgegraben von Sir Leonard Woolley. Und das ist ein würfelbasiertes Rennspiel für zwei Personen. Und das Ziel davon ist, alle eigenen Spielsteine zuerst ins Ziel zu bringen. Also so ein bisschen wie Pferderennen.
Hm.
Aber du würfelst. Verstehe.
Ja, wie Himmelsstürmer.
Ungefähr. Auf Platz 2, Mähen. Mähen.
Ja.
Vielleicht eher Mähen. Ist von circa 3000 vor der Zeitenwende.
Okay.
Kommt aus Altägypten.
Ja, was muss ich machen?
Und das Spielfeld ist spiralförmig wie eine zusammengerollte Schlange.
Mhm.
Und das Spielprinzip ist vermutlich ein Gruppenrennspiel mit Löwenfiguren und Kugeln. Die genauen Regeln sind allerdings nicht überliefert.
Mhm.
Aber es hatte wohl symbolische, schrägstrich religiöse Bedeutung.
Okay, da haben bestimmt auch einfach, bestimmt wussten auch alle die Regeln nicht und alle haben gefudelt.
Ja, und das verschwand später aus dem kulturellen Gedächtnis, war aber vorher wohl sehr populär.
Ja.
Und ja, irgendwie hat sich wohl, glaube ich, die Religion geändert oder so.
Ah.
Ja.
Verstehe.
Wir kennen diese Phänomene. Fidget Spinner, what is that?
Ja.
Auf Platz 1, Zenit. Das ist von circa 3100 vor der Zeitenwende. Das ist der älteste Fund aus dem Alten Reich, eventuell sogar früher, auch aus Altägypten, wurde in mehreren Pharaonengräbern gefunden.
Ja.
Zum Beispiel im Grab von Tutanchamun.
Ja, ich überlege, ob ich das kenne.
Spielprinzip ist auch ein Rennspiel, aber mit spiritueller Bedeutung.
Ja.
Symbolisiert die Reise der Seele ins Jenseits.
Oh, ja. Okay, ich bin aufgeregt. Erzähl weiter.
Naja, das war es auch eigentlich schon. Also, es wurde halt nicht nur gespielt, sondern es hatte auch religiösen Wert. So hat man sich quasi, man hat nachgespielt, das Überqueren.
Ich bin ziemlich sicher.
Totenreich.
Ich werde das nochmal nachschlagen. Aber warte, Zenit mit Doppel-N?
Nee.
Ah.
Mit einem N. Zenit.
Okay, weil, du weißt ja, ich bin großer Tomb Raider-Fan. Und es gibt tatsächlich ein Level, wo man ein Spiel spielen muss, was ich als Kind natürlich gar nicht verstanden habe, wo ich auch gar nicht gerafft habe, dass man eine Spielbeschreibung in der Hand hat, weil man da so Steine drehen musste und dann ist es tatsächlich das Rennspiel. Und es ist, ich habe gerade geschaut, Zenit tatsächlich.
Wow.
Wow, in ja. Tomb Raider 4. Großartig.
Das älteste, bekannteste Brettspiel der Menschheit. Ja.
Traumhaft.
Dann will ich jetzt aber auch wissen, was du mir mitgebracht hast.
Den Buchclub aufs Ohr natürlich.
Ah, was steckt denn da drinne? Schmalz?
Bestimmt. Nein, tatsächlich muss ich sagen, dass ich es nicht genau weiß. Aber es ist ein Podcast von einer oder sogar zwei unserer Hörerinnen. Und ich habe mich nicht getraut, außer dem Trailer viel zu hören, weil ich weiß, dass da ein paar Bücher besprochen werden, die ich noch lesen möchte. Und weil dann entsprechend gespoilert wird. Wenn ihr aber sagt, ich brauche noch nebenbei irgendwie einen anderen Buchpodcast, dann ist das auf jeden Fall mal wert, da rein zu hören, würde ich glatt sagen.
Weitere akustische Buchclubs.
Genau, das ist ja niemals
ist das
verkehrt.
Äquivalent zum Bücherwurm bei Hörbüchern? Schmalzwurm?
Schmalzwurm, in der Schmalzgrube.
Und was ist dann Bücherratte?
Bücherratte sagt niemand. Übrigens gehen auch nur wenig Leute rommeln, aber Max kannte das und hat gefragt, ob du aus Düren kommst. Dann musste ich erstmal gucken, wo Düren ist und du kommst nicht aus Düren. Aber da geht alle rommeln.
Was ist denn rommeln?
Das ist das, was du erzählt hast zu Karneval.
Ah.
Ja.
Ja, siehst du, wir haben es halt nicht rommeln genannt.
Ja. Das erklärt einiges. Aber ich habe
das nur von
auch
Hasen
nicht ganz verstanden. Genau, das habe ich auch direkt gedacht. We are good at multiplying.
Na gut. Ja.
Gut. Also, haben wir ganz viel erklärt. Wieder mal eine Empfehlung. Älteste Spiele der Welt. Ich glaube, damit sind wir gut gewappnet für die Folge.
Ich denke auch. Vertiefen wir uns tief ins steinerne Herz.
Herz.
Das steinerne Herz.
Analyse. Jetzt ist es soweit. Unser Herz ist aus Stein, denn wir brauchen diese Objektivität, um nun von oben nach unten durch das Kapitel zu gehen und dann das Gelesene zu besprechen, zu analysieren und darüber philosophieren. Ganz unbiased.
Ja, mit einem Herz aus Stein, aber einer Hand voll Eisen in Kapitel 57, würde ich sagen.
Wärme, Schwanenüberleitung.
Ist so.
Ja, a handful of iron.
So, ich hatte zwei Ideen direkt im Kopf. Und zwar zum einen, vielleicht ist es irgendwas mit Dämonen und es wird jetzt spannend. Oder wir rufen den Namen des Eisen und es wird spannend. Plot Twist ist nichts davon.
Oh, ich finde aber spannend, dass du direkt an Dämonen denken musst. Daran habe ich nämlich nicht gedacht. Und man könnte ja vielleicht das Spiel mit dem Adel fast wie ein Spiel mit Dämonen bezeichnen.
Ja.
Vielleicht stecken ja sogar Dämonen unter dem Adel.
Ja. Und in K-Pop-Stars.
Siehst du, Nathalie, es ist alles, also ich kann die Lebendigkeit in dir wecken. Es kommt darauf an, was du aus dem Lesestoff machst.
Ja. Ich versuche das.
Geh doch einfach mal ein bisschen kreativ damit um. Ich habe jetzt fast, ich bin glaube ich bei Stunde 5 von 6,5 von einem Podcast über Cornelia Funke von Die Zeit.
Ja.
Das finde ich sehr interessant. Gleichzeitig ist sie auch ganz schön abgefahren, die Frau.
Okay.
Und sie erzählt so, sie vertritt die Meinung, dass eine Geschichte, dass man die nicht erfindet, sondern dass man die findet.
Ja.
Und dass eine Geschichte sich selbst dir erzählt und manchmal auch tückisch ist und dich also versucht, ne, so eine, ja, so eine Metaphern-Bildwelt. Ich meine, das ist Cornelia Funke, wenn man eins ihrer Bücher gelesen hat, dann weiß man, dass sie, also was für eine Sprache sie hat.
I see.
Und das impliziert ja, dass Leute, die halt eine Geschichte aufschreiben, AutorInnen, dass die von ihrer Geschichte selbst noch nicht alles wissen. Die hat zum Beispiel auch, die haben kurz über J.K. Rowling geredet.
Mhm.
Da finde ich, hat sie einen sehr schönen Take dazu genannt, wie, dass ihre Kinder das halt sehr geliebt haben und dass die jetzt so traurig sind über J.K.R. Und dass man denen quasi damit sozusagen die Geschichte geraubt hat, die für so viele Menschen, für eine ganze Generation so viel bedeutet hat. Weil sie jetzt zum Beispiel quasi negativ kritisiert, dass J.K.R. die Geschichte sehr krass durchgeplant hat, was ja für viele so cool war. Aber sie meinte, dadurch wirkte sie wie in Korsett geschnürt und dass oft ein Charakter plotgetrieben wirkt. Und dass ihre Kinder als ihre größte Kritiker auch immer zu ihren Geschichten gesagt haben. Zum Beispiel, wenn Staubfinger so, das würde der nicht so machen, das wirkt eher so, als würde der das machen, weil das in den Plot passt.
Damit es dann weitergeht.
Und das ist so, ja, kann man jetzt so dahinstellen, wie man das findet. Aber das Einzige, was ich so, ich halte halt, in mir zieht sich alles zusammen, wenn man anfängt so, das wirkt für mich immer so ein bisschen affektiert, wenn man so über Kunstschaffen spricht, wenn man dem so einen Zauber und sowas Magisches gibt. Aber wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, was ich bei meinen Figuren immer gefühlt habe, also zum Beispiel stark, wenn ich eine Figur komplett selber erfunden habe, hatte ich das bei unserem Theaterstück mit den Stavis.
Mhm.
Und auch bei mir zum Beispiel bei Oma Herbert, bei meinem Comic, dass ein Charakter eine eigene Stimme entwickelt.
Mhm.
Und du dann hörst, wie die das sagen würde.
Ja.
Und auch, ob sie etwas sagen würde. Wenn du eine klare Vorstellung davon hast, was das für ein Charakter ist, dann denkst du, nee, das passt nicht. Das muss diese Figur sagen. Und manchmal ändern sich dann auch, das hatten wir auch, das waren manchmal Kritikpunkte bei uns, als wir Theater gespielt haben, wenn ich Regie geführt habe und manchmal die Texte getauscht habe von den Figuren oder so, ich gesagt habe, das fühlt sich für mich komisch an, dass diese Figur das sagt. Ich glaube eher, dass diese Figur die Schlüsse ziehen würde.
Ja.
Und das ist dann so intuitiv, weißt du? Ich nicht, ob dann was Magisches, Zauberhaftes ist.
Das fand ich aber im Theater eigentlich ganz schön, weil wir hatten auch Momente, wo dann aber auch die einzelnen Rollen gesagt haben, hey, aber meine Figur fühlt sich jetzt an, als würde sie jetzt das und das machen. Ist das in Ordnung? Oder sollen wir das tauschen? Und ich finde, so in so einem Diskurs musst du mit dir selber gehen können, wenn du schreibst. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, vorzuplanen und so weiter und so fort. Ich gucke jetzt mit meiner besten Freundin wieder Fringe. Dass die Serie genau 100 Folgen hat, ist kein Zufall. Und dass man halt auch nach hinten hin natürlich irgendwie plant, okay, wo will ich wieder hinaus? Und was sind da halt die großen Takeaways? Das finde ich schon, das kannst du nicht einfach ins Blaue reinschreiben. Auch da habe ich viele Mangas in die Richtung, wo du richtig merkst, so, oh, jetzt sind wir abgegriftet. Wo sind wir jetzt hier? Aber so ein bisschen die Geschichte atmen lassen, finde ich halt schön.
Wie ich halt zum Beispiel bei K-Pop Demon Hunters schon gesagt habe, die eigentliche Formel von der Geschichte musst du eigentlich auch gar nicht groß verändern. Es gibt ja nachgewiesenermaßen einfach, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Geschichtsformen, die sich immer wiederholen. Und das kann ja auch, also das kannst du einerseits irgendwie als Korsett sehen, aber du hast ja einen freien Willen, du kannst da ja auch bewusst ausbrechen, aber du musst es auch nicht unbedingt neu erfinden. Wenn die Geschichte nach so einem Muster abläuft, dann funktioniert sie auch einfach wie ein gutes Rezept und dann speist du das halt selber nach deinem Gusto.
Ja.
Und wenn die Charaktere, für mich ist das Wichtigste einer Geschichte immer die Charaktere. Und das, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen zu unserem Buch, mag ich halt so gerne an der Reihe hier mit Quoth. Ich mag die Charaktere alle total und ich finde, du kriegst da viel mit. Und Harry Potter würde ich auch sagen, dass die Charaktere im Vordergrund stehen und deren Entwicklung, anders als jetzt nur der Plot. Und das ist zum Beispiel was mir bei Herr der Ringe so ein bisschen fehlt. Also es gibt Charaktere, mit denen fühlst du mit, aber das geht nicht so ganz tief. Die bleiben dann doch relativ eindimensional, finde ich.
Ja.
Also von so einem Gimli und Aragorn und so kriegst du wenig von der Background-Story mit und deren persönliche, ne? Also es wirkt so ein bisschen gestellt.
Genau, also tatsächlich will ich ja eigentlich gerne in diesem Podcast auch noch eins meiner absoluten Lieblingsbücher mit dir lesen. Was aber, glaube ich, gar nicht, also es ist vielleicht bekannt, aber es ist halt Brandon Sanderson. Es geht so neben den anderen Brandon Sandersons ein bisschen unter. Ich glaube, Sturmklänge hast du noch nicht gelesen, ne? Du hattest nur Nebel geborene. Sturmklänge ist auch nur ein Buch, aber da finde ich die Charaktere alle wahnsinnig lebendig und menschlich. Und das macht das ganze Buch tatsächlich auch aus. Also damit werden wir wahrscheinlich nicht viele neue ZuhörerInnen gewinnen, aber vielleicht auch mit dem nächsten, was wir so vorhaben, ja auch nicht. Von daher lassen wir uns da auch nicht in ein Korsett schnüren, würde ich sagen.
Die Cornelia Funke hat übrigens auch lobend den Anfang von The Princess Bride erwähnt.
Zu Recht.
Und sie sagte, das ist eine der großartigsten Anfänge aller Zeiten. Apropos, fangen wir doch mal an, in dieses Kapitel zu gehen.
Ja, du, das mit dem Bradenbier habe ich tatsächlich auch eben erst geschlossen. Aber hieß das anders oder war das auch?
Nee, das hieß so. Das hätte ich dir jetzt nicht verraten, wenn du nicht von selber drauf gekommen wärst.
Ja, vielleicht ist der einfach ein sehr reicher Bierbrauer.
Ja, das packen wir in unseren Rucksack.
Das Wegbier, meinst du, quasi?
Das ist Wegbier.
Sehr gut. Genau, und wir haben ja schon Foreshadowing auf dieses Kapitel, weil im letzten Kapitel war ja der letzte Satz, da der Mayor mir allerdings aufgetragen hatte, nichts über mich freizublieben, blieben die Gespräche kurz und unbefriedigend. Alle bis auf eines, sollte ich sagen, die Ausnahme bestätigt die Regel. Das heißt, wir wissen da ja, okay, es kommt jetzt irgendwie neben diesem ganzen höfischen Geplänkel irgendwas Spannendes auch noch dazu. Und wir haben hier so einen kleinen RFK. Das heißt, wir sagen erstmal, dass er Braden am vierten Tag kennenlernte. Und dann rudern wir wieder zurück und sagen, ja, davor gab es eben nur diese Gespräche mit den anderen Höflingen, wo er aber natürlich ganz geschickt das als Spiel sieht, ausweicht und total schwammig in seinen Aussagen bleibt, ne?
Quoth sagt hier, dass er erklärt uns an einem Beispiel, wie er die ganzen neugierigen.
Ja.
Oh mein Gott, ich habe noch nie darüber nachgedacht,
dass man das Wort gierig
auf was Neues ist. Ja.
Ist das einfach der Ursprung von ADHS?
Ich hatte gerade einen Aha-Moment.
Ja.
Ja, den neugierigen Adel abwehrt mit seinem oberflächlichen Gepänkel und wie er ausweicht von den Fragen.
Ja.
Und da benutzt er hier im Englischen das Wort "It wasn't long before even the most tenacious rumor monger grew wary and left." Und das, finde ich, ist ein so schönes Wort. Ich kann es kaum sagen.
Rumor monger. Ja.
Und das heißt nämlich Gerüchteverbreiter. Deswegen sind wir das in unserer heutigen Folge.
Das sind wir auch in unserem heutigen Leben. Aber das macht ja nichts. Genau, und er weiß halt auch, dass er ja immer noch diesen Prüfstatus bei Elrond hat, ne? Und ihm ist total klar, dass er da jetzt nicht von sich selbst aus irgendwas machen sollte. Er sagt natürlich hier und da, ich würde gerne meine Laute abholen. Wir sind jetzt an Tag 4. Aber es kommt einem auch alles viel länger vor. Ich hätte auch gesagt, wir sind jetzt schon an Tag 10 und du bist schon längst drüber, mein Freund.
Ja.
Schade. So, und dann flog die Tür auf. Crazy shit. Also Elrond macht so ein bisschen Assessment Center mit ihm. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Weißt du, wie so von der Stelle, wenn du abfragst, wie würdest du die folgende Mails priorisieren? Schön.
Dann das musste ich noch nie machen.
Musstest du noch nie machen? Spannend. Ja, ich war auch nur einmal dabei und ich habe so gepanickt, ne? Weil ich bin ja ein insgesamt netter, freundlicher Mensch. Und dann haben sie mich in diesem Assessment Center zur DHL damals, zu einem Trainee-Programm, haben sie mich noch in so ein Rollenspiel reingerufen. Also die eine hat geprüft und die andere war mein Spielpartner. Und dann war das Szenario, was ich vorspielen oder was ich darstellen sollte, dass eine Kollegin an einer Aufgabe mitarbeiten sollte, aber früher nach Hause wollte. Und ich sollte sie überzeugen, dass sie doch bitte mitarbeiten müsste. Und da meinten sie zu mir, ich wäre sehr, sehr drängend und böse gewesen. Weil ich aber die ganze Zeit dachte, boah, Nathalie, du kannst jetzt hier nicht wieder People-Pleasing zu lieb antworten. Ja, okay, ich mach das dann alles alleine. Geh du zu deiner Familie. Ja, das hat mich auch ein bisschen gescarrt für mein Leben.
Drängend und böse wie eine ungute Verdauung.
Ich hätte den Job aber bekommen. Also drängend und böse ist immer gut. Deswegen, als hier die Tür aufflog, steht jemand im Türrahmen, der auch offensichtlich Präsenz ausstrahlt. Denn draußen stand ein älterer Mann, ein vornehmer Herr in jeder Beziehung.
Seine Beschreibung ist Opernalter, Haare und Bart weiß und alles auf die gleiche Länge gestutzt, sodass es umrahmt wird. Und er guckt mit großen Augen umher wie eine Eule.
Geil.
Stelle ich mir auch so ein bisschen vor wie eine ganz, ganz große, liebe Eule.
Wo kommt das mit der Eule? Weil ich glaube, das gibt's im...
ich glaube schon. Ich bin mir eigentlich relativ sicher.
Okay, weil ich habe da noch rausgezogen, dass Quoth ja jetzt die Farben Laubgrün, Schwarz und Dunkelrot trägt, also nicht die des Meyers. Aber das stelle ich mir auch, ist eine schöne Zusammenstellung. Aber der Brokatstoff ist so ein bisschen, gibt ihm Sensory Issues.
Es geht ja hier darum, dass Braddon im Gegensatz zum Beispiel zu Stapes sich bewegt in seinen eleganten Kleidern. Mit einer Nonchalance, die darauf schießen lässt, dass er in den Adel hineingeboren wurde. Und Stapes bewegt sich halt wie ein Bauer in einem Kostüm.
Ja.
Und Quoth ist natürlich affengeil und bewegt sich auch wie ein echter
ja.
Nobel,
yes.
Adel, weil er der geilste Schauspieler auf der Welt ist und weil ihm die neuen Kleider so hammergeil passen.
Ja.
Fällt ihm das auch so leicht, seine Rolle so gut anzunehmen.
Genau, obwohl er natürlich eigentlich keinen Rang hat und weder Titel noch Ländereien noch sonst irgendwas besitzt. Ne? Also
was eigentlich wichtig ist für das kleine höfische Spielchen, Konvention, die am Hof stattfindet, die Braddon jetzt erklärt. Und zwar gibt es verschiedene Ringe.
Yes, und Quoth wusste das mit den Ringen auch, dass es da verschiedene gibt und dass diese Ringe ausgegeben werden, wenn man sich miteinander treffen will. Je nachdem, ob der Rang niedrigere oder der Rang höhere fragt, gibt es natürlich erstens Gepflogenheiten, wer da was darf und ob man einen goldenen, einen silbernen oder einen eisernen Ring hinlegt, wo dann der Name rein graviert ist. Aber er hat da von Mayor Averyn quasi nur die wichtigsten Sachen gelernt, aber auch nicht alles. Also, ne? Wie Ron, der ja in der Zaubererwelt aufgewachsen ist und deswegen einfach so Kleinigkeiten und ganz normale alltägliche Dinge weiß, merkt Braddon hier relativ schnell, aha, der hat die Grundlagen gelernt, aber er ist nicht von hier.
Ja, aber das ist ja auch kein Geheimnis, dass er nicht von da ist.
Aber der Adel wüsste es vielleicht auch. Who knows?
Ja, genau. Also, dass er nicht so heimgekehrt ist. Ja. Dass er definitiv auf jeden Fall nicht hier geboren ist. Also jetzt die Lehrerfrage, Nathalie.
Oh no.
Wenn Quoth sich mit dem Mayor treffen will, welchen Ring schickt er ihm?
Ja, ich glaube, Quoth überlegt, den goldenen zu schicken.
Genau. Weil der Mayor ja eindeutig über ihm steht. Wenn Quoth jetzt in der Uni wäre und er würde Sim
Den Eisernen, weil es ist auf Augenhöhe.
Nee, dann den Silbernen.
Ach, den Silbernen. Und der Eiserne ist für unten.
Genau.
Unten angesiedelt.
Also der Mayor
ja.
verschickt nur Eiserne.
Ja, fair. Aber man kann die Ringe auch tragen. Wenn man jemanden
genau, die haben ganz
möchte.
Viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Aha, das ist ja ganz toll.
Das macht mich richtig wahnsinnig, ne? So, und dann muss er halt so überlegen, wie er sich jetzt hier positioniert und was er da tut. Das würde mich schon komplett fertig machen, bin ich ehrlich.
Ich musste mir eine Notiz machen, denn ich habe die Ringe in meinen Rucksack gepackt mit. Aber wir können natürlich auch noch weiter drüber reden.
Okay. Ja, also das ist erstmal ganz spannend. Deswegen hat Quoth ja auch schon einige Ringe von diesen höfischen Leuten bekommen. Und die soll er...
Weil die alle Informationen aus ihm raussqueezen wollten.
Genau, aber er hat auch relativ viele Eiserne doch bekommen. Right?
Ja, es weiß ja keiner um seinen...
Genau. So.
Um seinen Rang.
Und Bredon baut das Ganze ja so auf, dass er sagt, hey, spielst du eigentlich Tack? Tack heißt übrigens Schwedisch, danke. Man sagt auch, nice. Wenn man sich sehr doll bedanken will, Tack, Tack. Das kann man anwenden direkt. Ist okay.
Es ist auch die zweite Silbe von Tick-Tack.
Oder die erste von Taktik. Denk da mal drüber nach.
Well played. Well played.
Ja.
Ja, Nathalie und ich spielen ja selten dieser Tage. Aber gerne mal Schach. Schlecht.
Ich wollte gerade
sagen,
gerne, aber nicht gut.
Gerne, aber nicht gut. Und auch, wir machen währenddessen auch viele andere Sachen oft. Das ist auch nicht gut.
Ja, also man kann nicht sagen, dass wir ordentlich fokussiert werden oder wüssten, was wir
tun. Ich habe aber auch nicht, ich habe nicht die Geduld, um mich da richtig einzulesen. Ich habe einfach, und das zu üben und irgendwelche Taktiken zu lernen, ich habe einfach Bock, manchmal das zu spielen, weil es halt auch irgendwie ein cooles Spiel ist, finde ich.
Ich muss auch sagen, ich spiele es einfach total gerne und ich habe auch die Schach-App natürlich und habe da auch zwischendurch mal, ne, man weiß, die Queen's Gambit-Ära. Ne, es war Corona, man hatte nicht viel zu tun. Ich war froh, dass das mehr in den Medien war und dann habe ich halt mir auch wieder diese Schach-App runtergeladen und habe auch diese Rätsel gemacht und ich spiele gar nicht schlecht, bis ich jemanden festsetzen soll. Also ich nehme dir alle Figuren weg, Räuberschach. Gerne auch in kurzer Zeit. Und dann geht es darum, mit 2, 3, 4, auch 6 Figuren den scheiß König festzusetzen. Und ich schaff's nicht.
Wir hören jetzt auch wieder auf, über Schach zu sprechen, versprochen. Aber Nathalie und ich, deswegen macht es mir Spaß, mit dir zu spielen, weil du bist vom gleichen Rang. Ich würde dir einen silbernen Ring schicken.
Ah ja, schön. Das.
Weil es macht dann ja auch keinen Spaß, gegen jemanden zu spielen, der so voll viel besser ist oder viel schlechter.
Nee, ich muss sagen, wir hatten immer Schach, wir hatten aber auch immer Dame. Dame habe ich aber wenig gespielt.
Ach, Dame ist auch ein bisschen lame.
Mühle fand ich
das
gut,
hat nicht
aber...
so viele, das hat nicht so viele Regeln und deswegen finde ich das dann so ein bisschen...
Okay.
Schach ist irgendwie...
Umfrage und Frage an dich. Spielst du Mühle mit Doppelmühlen oder nicht? Also darf man Mühlen aufmachen und einfach hin und her springen?
Ja.
Nice, gut. Dann können wir das auch mal wieder spielen. Ähnlich wie nämlich so Mühlensteine, aber das ist ja auch dasselbe, was bei Dame ist, hat er also jetzt diesen Samtbeutel mit diesen Steinen mit, die sich anfühlen wie kleine Kiesel. Und dann kommen erstmal so 2 Diener und bauen da erstmal so ein Tischchen auf. Das finde ich ziemlich geil. Mal abgesehen davon, dass das doch so mega prunkvolle Gemächer sind, kann sich der Quoth nicht auf seinen Ottomanen dahin loungen?
Nathalie, ich habe heute noch drüber nachgedacht, dass ich... gerne so reich wäre, dass ich mir einen Personal Chef leisten könnte. Der Druck, mir
zu überlegen.
1 bis 2 Mal am Tag mindestens eigentlich mir was zu essen zu machen, das nervt mich so.
Das verstehe ich.
Ich finde es einfach stressig und ich möchte entweder in einer einseitigen Partnerschaft sein, wo eine Person, ich, zu Hause bleibt den ganzen Tag.
Ja. Fair.
Und sich um nichts anderes kümmert. Weil dann macht mir das auch Spaß. Wenn ich den ganzen Tag Zeit habe, dann gehe ich auch, dann koche ich auch gerne. Und sind wir mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde Bestellen nicht geil. Ich weiß, dass manche das so als was ganz Besonderes, heute bestellen wir uns mal was Geiles. Für mich ist es immer ungeiler als selber machen. Ich kann gut kochen, muss man dazu sagen. Aber ich koche halt nicht gerne. Meistens.
Ja, also bei
zumindest nicht für mich alleine.
Ja, alleine mache ich das auch gar nicht gerne. Bei mir ist es immer eine 50-50-Chance, ob es geil ist oder ein kompletter Fail, muss man auch dazu sagen. Weil ich koche halt
viel nach Rezept.
Ich koche niemals nach Rezept. Das ist mir zu starr, zu konservativ. Ich bin autonomieliebend.
Also du kannst die Formel des Rezepts als Korsett sehen oder du kannst daraus ausbrechen.
Ja, also vor allen Dingen passiert ganz häufig, dass ich ja nicht denke, ich will dieses Rezept machen, dann kaufe ich dafür einen, dann mache ich das. Sondern ich gucke in meinen Kühlschrank und denke, was passt denn da grob zu? Und dann habe ich bei
so Rezepten... Das mache ich halt nicht. Ich kaufe nie random ein. So. Das ist mir zu ungewiss.
So, und bei Rezepten...
Ich finde, du bist sehr abenteuerlich im Supermarkt unterwegs.
Ersetze ich halt alles und dann ist es halt auch nicht mehr das Rezept. Ich bin so richtig jemand, der bei Chefkoch drunter schreibt, ja, der Karottenkuchen war nicht gut. Ich habe Zucchini ersetzt und es war aber irgendwie gar nicht süß und ekelhaft. Komisch. Ein Stern.
Was ist dein Go-To-Rezept, wenn du was essen musst, nicht bestellen kannst, weil es schon zu spät ist, es ist schon höchste Eisenbahn und du musst jetzt schnell was zu essen machen, aber es muss den Hunger befriedigen, aber es darf auch nicht eklig sein.
Ja,
aber es muss schnell gehen.
Hab ich verschiedene Möglichkeiten. Was ich gerne mache, weil ich ein Instagram-Opfer bin, ist, du nimmst ein Wrap, du nimmst ein Ei, dann machst du Ei auf Wrap in der Pfanne und dann schneidest du so aber ein Viertel quasi ein und dann klappst du es so in so Viertelhälften zusammen übereinander. Wenn du hast, auch gerne noch Käse.
Also du hast einfach immer Wraps zu Hause?
Meistens, ja, weil ich gehe ja nicht einkaufen, was irgendwo hinpasst, sondern ich gehe ja einkaufen, Wraps, Avocado, Schalotten, meistens Sahne, weil geil, Eier, viele Eier und Mais.
Ach so, ja.
Und dann
ist es logisch.
Gucke ich, was passiert.
Mein Go-To-Essen, was ich in diesem Moment mache, ist eine Kohlenhydratbombe. Ich habe Bock dann auf Nudeln mit Pesto. Fertigpesto.
Du hast
und
Pesto
ganz,
zu Hause.
Ganz viel Parmesan.
Und
Immer Pesto und Pasta zu Hause.
So nämlich. Ich hatte aber einfach Nudeln mit Butter und Knoblauch. Einfach
was war das bei deiner Mutter, wenn wir schon mal so weit abgeschwiffen sind vom Text?
Du meinst Käse-Lauchsuppe, wo du den Käse und das Hack und am besten auch das Lauch raussammelst?
War das das Go-To-Rezept, was sie gemacht hat?
Oft. Ja, oder?
Wenn es schnell gehen musste.
Ach so, bei meiner Mutter. Nee, da haben wir, also wir hatten irgendwann auch einmal in der Woche Pizzatag, wo es diese Aldi-Pizzen, die ganz billigen gab.
Vielleicht gab es bei euch diese, also bei meiner Mutter war das Spaghetti all'olio.
Fischstäbchen und Spinat.
Auch nicht schlecht. Auch gut. Ist für mich so ein Krankessen.
Ja, wir hatten aber dann auch so wilde Sachen wie Lapskaus.
Oh, ich kriege schon ganz Hunger. Machen wir lieber weiter hier im Text.
Ja, genau. Wir haben da jetzt einen Tisch reingestellt. Wir essen leider nichts. Und Braden ist aber so, dass er sagt, ich mache dir jetzt mal Sachen. Ach da, genau. Wie er da saß mit lebhaften braunen Augen, betrachtete, erinnerte er mich an eine Eule. Das ist richtig. So, genau. Und da sagt er jetzt, ja, okay, warum hast du hier die Ringe nicht so ordentlich ausgestellt, wie man das normalerweise macht? Weil man muss natürlich auch damit prahlen. Diese ganze Situation mit den Ringen, weil er sagt dann auch irgendwann an einer Stelle, ja, man geht dann auch nochmal unter einem Vorwand irgendwie weg, damit die Leute sich auch ja angucken können, welche Ringe man da schon gesammelt hat.
Aber das finde ich geil, weil er sagt, um den Besuchern zu lassen, dass sie ihre Neugier befriedigen können. Und das finde ich so nice, weil man spricht nicht darüber, sondern so ein bisschen introvertiert mäßig sage ich dann, sorry, ich entschuldige mich nochmal ganz kurz, gehe einfach weg und klapper, weiß ich nicht, mit zwei Tassen rum. Und du kannst währenddessen im Flur einmal so richtig
durch deine Sachen
schön
gehen.
Ja,
ja, mich
erlaubt durchstöbern.
Mich hat das nämlich sehr an das perfekte Dinner erinnert. Ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast. Aber da ist es auch immer so, dass die Leute hier ankommen und dann muss aber der Gastgeber oder die Gastgeberin immer noch irgendwas vorbereiten. Und dann gehen die so richtig invasiv immer ins Schlafzimmer und gucken, was die da so haben. Und dann reden sie auch so darüber.
Albtraum.
Ja. So in der Art habe ich es mir vorgestellt. So.
Ja, und dann sprechen die beide so verschlüsselt in, Braden erklärt eigentlich alles, Quoth tut so, als wenn er alles schon gewusst hätte.
Ja.
Braden bestärkt das auch, sodass deren Beziehung zueinander einfach auf dieser anonymen Ebene bleibt.
Aber
bisschen geheimnisvoll, aber auch ein bisschen nice.
Ja, weil sie so sehr klar auf dieser Unterebene zwischen den Zeilen sich sehr gut verstehen. Was ich schön fand, war, Braden schloss die Augen und nickte resigniert. Als junger Mensch habe ich mich gern damit beschäftigt. Ich war geradezu eine Kapazität. Eine Kapazität sein, finde ich, sollte man wiederholen. Als, weißt du, I was a unit. So in der Richtung stelle ich mir das vor.
Ja.
Ich glaube, das.
Ich habe keine Kapazitäten.
Nee,
das
wirklich?
Kann ich zumindest Kappa. Schon mal sagen.
Ja, ich war eine Kapazität. Boah, da musst du schon Eier haben, wenn du das raushaut. Jetzt habe ich einfachere Gelüste, ich reise und genieße guten Wein. Fair.
La Dolce Vita.
Ja, wirklich.
Da möchte ich auch irgendwann sein. Ich möchte auch, so, und das mag jetzt problematisch klingen, wie es will, Nathalie.
Oh nein.
Aber ich möchte im Alter auch gerne reisen, guten Wein genießen und einfach bei jungen Männern einbrechen und mit ihnen Brettspiele spielen.
Fair. Ich tanze auch manchmal ein bisschen. Weißt du, ich würde auch den schlechten Wein dazu nehmen, bin ich ehrlich.
Ich habe jetzt erst gelernt, auch in diesem, ich kenne mich ja mit Wein überhaupt nicht aus.
Ja.
Und ich bin aus sehr bürgerlichen Verhältnissen.
Nussig im Abgang.
Ja, ich wusste nicht, was ein Orange Wine ist.
Jetzt sagst du das so, als müsste ich wissen, was
Orange
Wine ist. Achso,
du weißt es auch nicht.
Nein.
Ja, es gibt so ganz bestimmte, ich habe nicht genug Interesse gehabt, siehst du, um mir zu merken, wie das zustande kommt. Aber es gibt eine Art von Weißwein, der aus irgendeinem Grund wieder gemacht wird, anders als normalerweise Weißwein, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Das müsst ihr jetzt selber nachgoogeln, wenn es euch interessiert. Wird er so gemacht, dass der dann orange wird in der Farbe. Das hat aber nichts mit Orangen zu tun.
Ah.
Sondern irgendwie mit der Herstellung, keine Ahnung. Und das ist wohl ganz besonderer Wein dann.
Deswegen
also der ist dann
wussten
auch seltener.
Wir beiden Bauernopfer auch nicht davon.
Nein, ich weiß zum Glück, dass ich Primitivo mag. Und das ist alles, was ich mir gemerkt habe. Und wenn es den nicht
alles,
gibt, dann schwimme ich.
Ja, verstehe.
Weißwein mag ich halt nicht.
Ja.
Ist so.
Ist so.
Kann ich, ne? Was wollt ihr jetzt machen? Verklagt mich doch. Also, Megatilde. Die haben ein paar Runden richtig toll Tack gespielt, die beiden, süß. Quoth verliert ganz doll, aber es ist eine Win-Win-Situation, weil, ne, wie ich jahrelang nach einer guten Pen-and-Paper-Runde gesucht und nicht fündig wurde, wollte hier der Braden einfach nur mal jemanden haben zum Spielen.
Und mal abgesehen davon, zeigt Quoth dein großes Genie natürlich doch schon, weil er keinen Fehler zweimal macht. Das heißt, er lernt also immer weiter dazu und sie bantern jetzt auch schon so rum, wann Quoth ihn eben schlagen kann oder nicht.
Also das muss ich sagen, das kann ich überhaupt nicht von mir behaupten, dass ich den gleichen Fehler nicht nochmal mache.
Boah, Schäfers Zug habe ich, glaube ich, bei Schach so oft schon
Also
verkackt.
Wie oft ich gegen die Wand rennen muss, bis ich begreife, dass eine Wand ist, das ist unfassbar. Ja, es scheint aber auf jeden Fall auch ein sehr komplexes Spiel zu sein. Weil es gibt auch verschiedene, also so schachmäßig. Mhm. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, ob du Go kennst oder Go jemals gespielt hast.
Ja,
das ist ja so ein chinesisches Brettspiel.
Genau, wir haben tatsächlich eben
Go AG.
Im Vorgespräch über die Banzai gesprochen. Und ich meine, dass da dieser Manga zu Go auch tatsächlich drin war in dieser Zeitschrift. Und daher kenne ich das. Ich habe das aber noch nie gespielt und ich habe es auch nie verstanden. Es gab aber auch immer Othello. Othello mochte ich sehr gerne. Da hatten wir ein ganz altes Game zu und das habe ich wirklich sehr gerne auch im Internet damals mit fremden Männern gespielt, die dann gefragt haben, mich 14-jährig, was ich denn anziehe. Und ich war immer...
Sahen sie dabei aus wie eine Eule?
Weiß ich nicht. Ich war die ganze Zeit total happy, dass ich die voll abgezogen habe und habe aber nicht verstanden, dass es denen wahrscheinlich gar nicht um Othello ging. Mann.
Musst du diese finsteren Dinge aus der frühen Zeit des Internets wieder ausgraben?
Ja, das schwelt einfach so an der Oberfläche.
Ekelhaft.
Ja.
Ich mache Trauma-Shaming.
Trauma-Shaming.
Gibt's den Begriff schon?
Nee, aber
sonst
jetzt...
möchte ich den gerne etablieren.
Gut. Das ist vernünftig.
Ich habe mir hier irgendwo Langzeit-7-Sache dran geschrieben. Warte mal.
Mhm. Oh, ich habe auch noch mal...
Ach so, ja, einfach bei der Tatsache an sich, dass Braddon einfach so reingestürmt ist und sich nicht vorgestellt hat und quasi bewusst diese Situation hergestellt hat, natürlich. Dass die jetzt beide
ja
nicht wissen, was der andere Herkunft, Titel und Rang.
Ja, ich habe reingeschrieben, als sie über diese Spieltaktiken reden, Tiktaken, das Manöver, was du versucht hast, heißt übrigens Steinschlag. Da habe ich mir Pokémon daneben geschrieben.
Ja, und der Zug, mit dem er das abgewehrt hat?
Ja.
Braddons Parade.
Braddons Parade. Don't rain
so nennt
on
er jeden
Braddons
guten
Parade.
Ja.
Dann haben wir nochmal so eine Geschichte, wo man sich denkt, muss man das so sagen oder nicht? Weil irgendwer guckt wie Baran im Bordell. Nee, wie der Baron. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen.
Der wird so schnell warm wie der Baron
im
Bordell.
Bruder, du kannst ja nicht. Patrick, kannst du auch mal Vergleiche machen, die nichts mit Sex zu tun haben? Wie wär's?
Nein.
Gut. Aber Braddon...
Ich habe mir an die Seite...
Ja.
Ew geschrieben.
Auch schön. Aber Braddon bringt ihm halt auch dann ein Geschenkchen mit. Und das ist total nett, weil es sind... Ist das beim ersten Mal? Ja, ne? Direkt.
Ja.
Lovebombing von Braddons Seite, weil er bringt einen goldenen, einen silbernen und einen eisernen Ring mit, wo halt jeweils Quoth draufsteht. Und Quoth fragt sich natürlich direkt, ob der goldene Ring tatsächlich aus Gold ist oder nur überzogen. Ich hätte es gut gefunden, hätte er draufgebissen.
Ich frage mich eher, der hat den Namen ja irgendwie erfahren.
Ja.
Und war das dann so eine Sache von einer Stunde, dass er gesagt hat, ich will 3 Ringe, Gold, Silber und Eisern und überall soll Quoth drauf graviert sein und zack, ging das?
Ja, bestimmt. Ich meine, guck mal, die geben hier alle diese Ringe von links nach rechts. Also wenn du da der als Goldschmied...
Ist der dann zu Ringschmieder 24 gegangen?
Ja, wirklich. So, über Nacht Shipping.
Pferde.
Same day.
24 Stunden
ja.
Pferde.
Wirklich. Ich glaube, das ist ein guter Job da. Weil du verlierst die doch auch. Dann haben die alle da so rumliegen. Weiß ich nicht, kannst du vielleicht noch unten ein bisschen Werbung drauf gravieren?
Das ist wie, wenn du zur Fahrerlaubnisbehörde gehst und dir irgendwie dein Auto anmeldest.
Mhm.
Und dann unten dran am gleichen Gebäude ist direkt der Shop für die Nummernschilder.
In Solingen hatten wir, ohne Witz, das ist die Straße, wo der Yannick gewohnt hat, gab es nur eine Straße, wo das Meldamt war. Und es waren einfach 6 oder 7 Nummernschildläden daneben. Die sind natürlich, Einzelhandel ist ja tot. Aber es war so eine ganze Meile bei uns einfach. Und so stelle ich mir das da auch mit diesen Ringschmieden vor. Vielleicht gibt es einen, der macht so nur Eisen, der andere macht nur Gold. Aber kommen die nicht auf die Idee, mal was anderes zu machen und zu sagen, ich bin besonders fancy? Guck mal, ich habe Diamanten. Weiß ich nicht.
Ich glaube, das gehört ja nicht zur Tradition.
Meinst
da musst
du
schon mitspielen.
Die Tradition wurde von Goldschmieden oder von so Schmieden einfach ins Leben gerufen? Wie Coca-Cola mit dem Santa Claus, weißt du einfach?
Wie Zahnpasta.
Ja, von Zahnärzten. Bestimmt.
Ich denke, ja. Und Diamanten und so, das kommt ja auch zugute für andere Juweliere, weil die müssen ja dementsprechend einfach noch besonderere, teurere, mit Edelsteinen besetzte Edelmetalle rausgeben, damit sich das unterscheidet.
Fair. Also, das ist richtig smart gedacht. Dann haben wir nochmal eine Megatilde und wir hören, dass die Tage vergingen und die sich halt immer mal wieder hin und her simsen. Und sich dann ad hoc treffen. Wieso die Penner?
Grinder.
Beim Schach, weißt du, so in der Stadt mit einem Bierchen.
Ich finde Grinder passt besser. Ja. Aber wir sind bei Kapitel 58, Courting.
Bitte was?
Courting.
Hofieren. Auf Freiers Füßen. Weiß ich nicht.
Das. Es war ein starkes Battle zwischen anrüchige Gerüchtemacher und freie Füße.
Aber sind Freier, also Freiers Füße, ist das ein feststehender Begriff?
Ich hoffe nicht.
Das kann man doch bestimmt auch verkaufen auf Plattformen. Ja, wer ist denn auf Freiers Füßen, Mauri? Freiers Fußens.
Freiers Fußens. Ja, Quoth ist ja ein Freier. Irgendwie ist Freier, hat das ja so ein bisschen eine Bedeutungsverschiebung gehabt, oder irre ich mich?
Ich hoffe das stark.
Weil ein Freier ist ja eigentlich
der
jemand
Baron im Modell
gewesen. Nee, eben nicht. Ich glaube, jemand, der um eine Frau freit, ist einfach jemand, der um sie buhlt,
hat
der ihr den Hof macht.
Freit. Niemals bereut. Ja.
Aber es ist, glaube ich, dann auch zu einem Begriff für männliche Prostituierte geworden.
Ja, und für die
So haben wir das in der Schulzeit zumindest benutzt. Ja. Wenn wir gesagt haben, dass der ist ein Freier, dann hieß das, der geht auf den Strich.
Oh, aber bei mir war es immer andersrum gedacht, dass Freier sind diejenigen, die sich Prostituierte kaufen.
Ah.
Aber
habe ich das auch einfach
ja
missverstanden.
Ja. Dein ganzes Leben.
Warte mal
Leben.
Kurz. Boah, ich wollte auch, vielleicht mache ich das irgendwann, die drei krassesten urbanen Legenden mitbringen,
Legends,
an die ich am längsten geglaubt habe.
Nice, das würde mich auch interessieren.
Also das Wort Freier hatte ursprünglich eine ganz andere Bedeutung als heute im umgangssprachlichen Gebrauch, wo es oft jemanden bezeichnet, der für Sex bezahlt. Aha, du hast recht.
So.
Aber früher war ein Freier nur ein Mann, der um eine Frau wirbt, ein Heiratsanwärter.
Ja.
Das heißt, Quoth hilft dem Meer, um eine Frau zu freien.
Aber was haben die Füße damit zu tun? Ist das wie Schulterohren?
Das hat sich Jochen gedacht, ist halt auf freiem Fuß.
Oh nein.
Sagt man ja.
Was?
Und das ist einfach ein schlechter
Jochen.
Wortwitz.
Nein.
Auf freiers
so
Füßen.
So weit habe ich nicht gedacht.
Ja, siehst du, gut, dass du mich hast.
Ich hasse dich wirklich.
In einem noch älteren rechtsgeschichtlichen Kontext war ein Freier jemand, der nicht leibeigen war, also
ja,
ein
ja,
rechtlich
vogelfrei.
Unabhängiger Mensch.
Spannend. Ja, aber man kann sich ja relativ gut vorstellen, wie das dann von hey, nee. Frauen freien ist nicht mehr in. Wenn du das jetzt machst, dann bist du ein Loser und dann zahlst du für Frauen, weißt du? So.
Aber ein Freier war früher nicht ein Vogelfreier.
Ah.
Also nicht als Strafe, man darf dich töten und man hat keinen Dings da, sondern
okay.
Der war einfach ein Freelancer sozusagen. Weil auch nur Freie durften dann vor Gericht als Zeugen auftreten.
The Hustle is real, schon damals gewesen.
Ich sag's dir. Es verlagert sich nur, es wird nicht besser.
Gut. Wir haben hier wieder, schlimmer war das meine Laute und Denners schöner Kasten, Denner hat richtig was auf dem Kasten, schon in 2 Tagen in das Eigentum eines anderen übergehen würden. Da muss man ja erstmal einen Kunden für finden. Aber okay,
ja.
Fair. So.
Boah, es hat sich in meinem Kopf gerade noch ein anderer Draht geschlossen. Nathalie, ich bin froh, dass wir diesen Podcast machen, weil in mir zünden auch Synapsen.
Zünden Knaller.
Und verschweißen sich.
Ja, okay, was ist passiert?
Ja. Darüber kann ich jetzt mit dir natürlich nicht sprechen.
Das ist aber ärgerlich.
Aber Denners Kasten habe ich gerade mit einer anderen Sache verbunden. Der sind wir noch nicht
ist
begegnet.
Ist Denner im Gefängnis? War Denner... halt, stopp. Okay, das nehme ich als Langzeit-LZ7S mit. Gut. Hatte sie Eulenaugen. Irgendwo stand auch mit merkwürdigen braunen Augen. Da habe ich mich direkt angegriffen gefühlt, muss ich sagen.
Aber findest du nicht auch, merkwürdig ist auch ein geiles Wort, weil so wie neugierig ist es ja würdig,
sich
etwas
merken.
Zu bemerken.
Ja, im Deutschen machen wir das ganz häufig. Also auch Handschuhe sagen wir so mittlerweile so eingebürgert. Aber ich habe letztens einen Engländer darüber philosophieren hören, wie witzig das denn ist, dass wir sagen, dass wir einfach Schuhe für die Hände haben. Als würde man sich da so Schuhe drüber ziehen. Ich so,
Ich hatte letztens von jemandem, ich war dabei, als jemand ursprünglich nicht deutschsprachig, einen Aha-Effekt hatte über Ausfahrt und Abfahrt.
Okay.
Und hat dann, also auf der Autobahn.
Ja.
Und hat das dann gecheckt, ach so, weil aus und weil ab von heißt, hat er dann so gesagt. Weil dann auch Abflug und ja. Anflug, er hat dann gecheckt, dass das die gleichen Wörter sind, aber wir packen die Präposition einfach mit vorne dran.
Ach so, ja. Über Ausfahrt und Abfahrt habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Ja, es ist halt eine Fahrt, aber abfahren und ausfahren oder anfahren, wir können im Deutschen halt einfach immer die Präposition vorne dran durchfahren, weißt du, wir können das einfach machen, aber für jemanden, der nicht Deutschmuttersprachler ist, dem, für uns ist das einfach ein Eigenwort oft, so wie Handschuh, und jemand anderes entdeckt dann Muster darin. Ach so, das ist wie Hand plus Schuh.
Ja, und dann wird's ja noch ganz wild, weil wir im Deutschen ja auch noch häufiger diese Teekesselchen-Problematik haben, ne? Also etwas umfahren oder jemanden umfahren sind sehr unterschiedliche Dinge, auch in der Bewegung.
Gut, aber das hast du auch in anderen Sprachen. Ja. Vielleicht sogar noch mehr, weil die weniger Vokabeln haben.
Ah,
ja.
Die Loser. Okay, wir werden zum Mayor gerufen in seine Gemächer.
Vorher habe ich mir noch notiert, was Ghosting mit Personen anrichten kann. Weil Quoth hört mehrere Tage vom Mayor nichts und fängt komplett an zu overthinken.
Overthinking, spiraling. So, was also muss ich jetzt machen? Soll ich jetzt nicht machen? Soll ich einen Ring anziehen?
Was habe ich falsch gemacht? Ich gehe nochmal alle Gespräche durch. Die letzten, habe ich irgendwas Falsches gesagt?
Ja.
Schlimm, das passiert nämlich.
I read every letter you wrote me. I'm searching.
Aber nein, eines Abends steht Stapes vor seiner Tür. Und zwar direkt ohne Ring, ohne alles mitkommen.
What are you doing? What you up to?
Und dann wird er zu den Privaten, ans Bett des Mayors geführt.
Kommt gemächlich von Gemach, von Gemächer?
Oder von Gemächt, weil du dich da drauf setzt. Oder gehört
hast
das
du
mit
ein
dazu?
Gemächt nur in deinen Gemächern? Spannend, gut. Also wir sind in den Gemächtern von Mayor Alvaron. Und der sitzt an so ein Kissen gelehnt und ist ein bisschen am Abnippeln.
Ja, und jetzt muss ich das tun, worüber wir schon auch im Vorgesprächen gesprochen haben. Und zwar, dass ich manchmal dich weiterbrabbeln lasse und dann zurückkomme auf etwas, was ich davor gesagt habe.
Ja.
Und ich möchte jetzt noch sagen, dass mir gerade das Wort genächtern.
Bitte was?
Ich habe gerade das Wort genächtern erfunden. Das habe ich erfunden. Und das bedeutet, wenn du nachts nicht schlafen kannst und irgendwelchen so diversen Shit machst.
Ja.
Bist dann nochmal am Handy, gehst dann nochmal.
So Tee.
Dinge, die dann. Ja. Ja, das möchte ich, dass man das jetzt genächtern. Ich habe gestern Nacht konnte ich nicht schlafen, habe ein bisschen genächtelt.
Ja. Nächteln. Ganz gut, ne? Nächteln.
Nächteln.
Find ich richtig
ich habe genächtelt, ja.
Gut. Nehmen wir.
Ja.
Gut.
Das führen wir jetzt ein.
Haben wir das geklärt? Megatilde? Mega Gemächt im Gemach? sieht aber gar nicht so mega aus. Und wir haben euer Gnaden, der direkt fragt, weißt du, wie alt ich bin, Quoth? Und Quoth denkt sich,
das ist eine schwierige Frage.
Sehe ich fett
aber
aus in diesem Nachtdress, Quoth?
Ich erwische mich dabei, wie ich das selber umgekehrt mache und das ist ja einfach ätzend. Also, dass jemand, ich bin, das hab ich auch als lustiges Meme gelesen. Wir sind ja jetzt in einem Alter, wo wenn jemand dich fragt, wie alt bist du, du als Antwort sagst, schätz mal.
Ja, same. Ich mach das auch. Weil jetzt auf einmal alle
das
meine Gründer
so
jünger
schlimm.
Sind als ich.
Ja, und weil du auch nicht mehr stolz und ohne Bedenken dein Alter einfach raushaust.
Ja, wobei mich immer noch.
Weil wir haben ja nichts erreicht, Nathalie.
Ja, das.
Was haben wir schon erreicht?
Diesen Podcast.
Ich glaube, diese Theorie habe ich selbst aufgestellt. Du erwähnst stolz dein Alter, wenn du viel erreicht hast.
Weil man dann sagt, für dieses Alter habe ich schon so viel erreicht.
Ja, und weil, wenn dann jemand sagt, du bist ja überhaupt nicht mehr jung, dann denkst du so, ja und?
Dafür habe ich jetzt einen Podcast. Ja, sagen wir mal so, ich glaube, bei mir ist das Ding, ich sehe gar nicht jünger aus. Das ist Bullshit. Jeder, der mir ins Gesicht guckt, sieht die Krater und denkt sich, die Frau ist auf jeden Fall über 30.
Ich sag das nicht.
Aber dadurch, dass ich halt einfach groß bin wie so ein Halbling, denken alle, ich wäre jünger.
Und ich kleide mich halt wie ein 16-Jähriger.
Ja, und ich rede
ich halt. Manchmal schaue ich an mir runter und denke mir so, holy shit. Irgendwann wird's peinlich.
Weißt du, manchmal schaue ich an mir runter und ich komme nicht weit. Weil ich bin ja sehr kurz.
Ja.
Du hast viel mehr Weg, wo du peinlich berührt sein kannst.
Und ihr das exponentiert sich dann auch, je länger der Blick. Wenn du jemanden von ganz weitem auf dich zulaufen siehst und der sieht super peinlich aus dabei, dann wird es ja auch schlimmer, je länger es dauert. Wenn jemand aber nur ein paar Schritte peinlich auf dich zuläuft.
Ja, aber guck mal, bei dir starren dich die Leute im Zweifel auch viel länger so von oben nach unten an. Weißt du, wenn die sich so abschätzig angucken möchten. Weil bei mir geht das ja in einer sehr kurzen Blickbewegung. Aber bei dir müssen sie ja rauf und runter wie bei Baumbart.
Ja, mehr Raum, ja. Um sich zu schämen.
Nice. Stark. Ja, Quoth macht es auf jeden Fall ganz geschickt. Aber hier haben wir einen kurzen Moment, wo Quoth bemerkt, wie wieder das Glimmern in den Augen des Mayors leuchtet. Es war Wut, die schwelte wie glühende Kohlen unter einer dünnen Ascheschicht. Ist das der Zorn eines sanftmütigen Weisen? Slow clap.
fast, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist noch nicht der Zorn, weil er klingt ja jetzt ab.
Ja.
Aber da sieht man schon mal den Vorboten, wovor sich Quoth auf jeden Fall fürchten sollte.
Oh, und ich habe mich natürlich auch direkt gefragt, ist Tuck ein Glücksspiel oder nicht?
Eigentlich bräuchtest du jetzt den Jingle, aber ich bin zu voll, den rauszuholen. Der kommt jetzt hier in der Post.
Ja.
Nathalie, scharf aufgepasst.
Gut. Nee, das habe ich mir ja eben schon gedacht. Das habe ich direkt, als er gesagt hat, spielst du, dachte ich so, Quoth, nein, was immer du tust. Also ich glaube, Tuck ist selber ein Spiel, was sehr taktisch ist offensichtlich, ne? Vielleicht kommt Taktik genau daher.
Und dabei vergeht und auch viel Tic-Tac-Zeit.
Ist so. Vielleicht spielt man das auch mittlerweile auf TikTok. Who knows? Aber ich glaube, das ist noch kein klassisches Glücksspiel. Ich fand
vielleicht
aber bedenklich.
Singt auch Gwen Stefani darüber.
Ja. Oh. Jetzt habe ich diesen Ohrwurm für immer.
What you waiting for? Der Zorn vergrollt, vergeht schnell, als Quoth sagt 51, siehst du aus, 52 maybe. Und er sagt, ich bin 40.
Ja.
Und habe in einer Spanne Geburtstag.
Er will erstmal ein Geschenk haben. Schmeichelei ist übrigens auch ein schönes Wort. Schmeicheln ist auch so, weißt du, wie so ein Schmeichelstein. Das finde ich sehr, sehr schön. Er hat Geburtstag. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Aber weil ich gerade gesehen habe, in Schmeichelei ist das Wort Eichel auch drin. Faszinierend.
I will be your Eichel in your Schmeicheln.
Er ist aber ein bisschen sad, weil im letzten Monat hat die Krankheit richtig zugehauen. Und Klaus konnte das anscheinend nicht aufhalten. Und wir wissen ja im Grunde genommen, also wir erfahren jetzt, dass er Quoth deswegen auch zu sich gerufen hat. Ich glaube schon, dass dem die Fälle so ein bisschen davon schwimmen. Auf der anderen Seite rückt er jetzt damit raus, dass er halt
einen Erben haben möchte und deswegen ja um eine Braut werben muss, bevor er sterben wird. Und ich finde aber, dass er das sehr nett macht. So mit Konsens und so sehr wertschätzend. Das Problem ist nur, seine Zielgruppe ist sehr klein.
Ja, und auch sehr viel jünger als er.
Ja, und dann denkst du halt auch, jetzt wird um die geworben, dann weiß die im Grunde genommen, ich lasse mich jetzt auf den einen, soll da ein, zwei Kinder gebären und dann ist er eh weg vom Fenster. Golddigger.
Auch kein schlechtes Los, ich wollte gerade sagen. Aber er sucht sich ja eine, die auch reich und adlig ist.
Du meinst,
also,
die sich auch nur Silberringe hin und her geben würden?
Ja.
Tja.
Es gibt auf jeden Fall nur eine, die ins Profil passt.
Ja, die Katie Melua. Meluan Leckless. Hatten wir Leckless nicht schon? War das nicht unsere Witwe Leckless? Nein, wie hieß die?
Witwe?
Aber es gab doch diesen Song über die Hurende.
Ja, Nathalie, es gab diesen Song.
Der ist mir offensichtlich selbst Gedächtnis geblieben. Aber hieß da nicht schon jemand Leckless?
Ja, ja, das ist die Lady Leckless aus dem Kindersong.
Oder?
Den Quoth singt und
wo seine
ich weiß
Mutter
nicht, ob ich den... Ja, seine Mutter wütend wird drüber. Ja. Und da sagt die Mutter, das ist eine echte Person. Deswegen sollst du nicht über sie spotten.
Spannend. Guck mal, hier, scharf aufgepasst, habe ich.
Ja, du hast den Jingle aber schon mal bekommen jetzt heute.
Oh. Wie, ich darf den nur einmal, dann gebe ich mir keine Mühe mehr. So.
Einmal pro Folge. Du hast es quasi, das Achievement hast du unlocked für diese Folge.
Okay. Krieg ich nicht mal einen Bonus? Gut. Lady Melua Leckless, Meluan?
Ja. Meluan Leckless, ja.
Die versuchen wir jetzt also, ohne dass es andere mitkriegen, weil es ist ihm auch ein bisschen peinloh. Und er will auch nicht, dass er erst davon mitkriegt und so weiter und so fort. Um die werben wir jetzt. Korrekt? Mit Liedern. Aber er...
Ja, mit Liedern und Briefen.
Ja, aber er, also da kam der einem jetzt echt nicht mehr so fit vor, ne? Ich mach mir schon Sorgen.
Ja, es geht ein bisschen bergab mit ihm.
Man
jetzt
muss jetzt
rapide
relativ schnell sein. Er sagt ja auch noch
selber...
Er hat
selber, jetzt gerade so einen MS-Schub.
Ja, er sagt jetzt selber, ne, welches junge Ding will dann da mit jemandem, der am Stock gehen kann, wenn überhaupt noch überhaupt was anfangen. Und auch da denke ich mir, ja Junge, du sagst jetzt, du brauchst einen Erben. Das ist aber auch schon relativ ambitioniert.
Ja.
Aber naja, sollen wir überlegen, wie das ausgehen kann in der nächsten Kategorie?
Ich wollte erstmal noch sagen, gut, dass du gefragt hast, Meluan.
Ja.
Also Leckless.
Ja.
Dafür kriegst du noch eine Bucherklärung.
Mhm.
Deswegen möchte ich die nicht vorwegnehmen. Da wird im Buch über den Nachnamen wird nochmal gesprochen.
Gut.
Aber Mel...
Ja.
Kommt natürlich von zum Beispiel französischen
Honig.
Miel oder griechisch Meli ist Honig, süß, lieblich. Und Luan ist irisch für Krieger oder auch portugiesisch für Löwe.
Honiglöwe.
Finde ich nicht schlecht.
Finde ich auch nicht.
Lieblicher Krieger.
Ja, ist in Ordnung.
Ganz nice. Kann man machen, kann man so stehen lassen. Vielleicht ist es ja eine feurige Persönlichkeit oder vielleicht ist sie vom Sternzeichen.
Ja, weißt
Löwe.
Du, ich habe so ein, ja, okay, ich habe Theorien. Können wir gehen?
Definitiv. Ich habe auch drei Sachen eingepackt.
Du
heute
hast Überlänge.
Dein Kinn hat Überlänge. Wir sind im kreisenden der Rubrik, in der die nichts ahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte.
Yes. Das.
So.
Also, wir haben...
Pack
wir
mal
haben,
aus.
Wir haben das Problem, dass wir den Lautenkasten und die Laute da liegen haben. Offensichtlich ist Denner schon mal von einem Zauberer in einem Kasten zersägt worden. Das war das, was du meintest wahrscheinlich. Oder sie hat schon mal in so einem Käfig gedanced. Auch möglich.
Oder sie ist aus einem Kasten ausgebrochen, weil sie tot ist, untot.
Oder
aus ihrem Sarg.
Sie ist so ein Clown aus so einem Kasten. Oder sie ist aus der Kaste jemand.
Oder sie hat ordentlich was auf dem Kasten.
Ja.
Oder sie hat nur so Kastendenken.
Hm. Wie ein Schachbrettmuster quasi. Schwarz-weiß. Das stresst mich natürlich. Und es wird, wie gesagt, wie so ein Countdown auch immer wieder mitbenannt. Auf der anderen Seite, was stresst mich in diesem Buch nicht? Ne? Was mich auch stresst, ist Braddon, weil Braddon ja im Grunde genommen, da haben wir jetzt eben gar nicht mehr drüber gesprochen, aber der geht ganz offen damit um, dass er sagt, naja, ich denke, du wirst einigermaßen nah an den Mayor herankommen und deswegen macht es für mich Sinn, nah an dich heranzukommen.
Yes. Übrigens sagt der deutsche Sprecher Breeden, was ich aus bekannten Gründen vermeide.
Okay, Entschuldigung. Schweine wird Nathalie. Sorry, ist aus meiner Emo-Phase übergeblieben. Ja, das finde ich auch ein bisschen bedenklich, muss ich sagen. Vom netten Opa von nebenan, der mit dir spielen will. Aber wir wissen natürlich noch nicht so genau, was Braddon für ein Typ ist, weil wir ja eben den Rang nicht wissen. Und auch da hat Quoth ja überlegt, was schickt der dem denn? Und was würde das dann wieder auch für andere bedeuten, die es mitkriegen?
Ja, zu Braddon gibt es mehrere Dinge in meinem Rucksack, ja. 7 Sachen. Mhm. Weil auch sein ganzer Plan, das kommt jetzt so nonchalant daher. Aber ja. Vielleicht steckt er ja wirklich sehr viel Kalkül hinter.
Volle Kanne.
Immerhin war er ja vorher schon eine
Kapazität.
Ja. Und dann auch seine Verbindung oder Nichtverbindung zu Braddon Bier.
Ja.
Das ja fast mehr Brot als Bier ist und was Quoth ja öfters auch ihm mitgebracht hat.
Ja.
Was übrigens, wo sie auch darüber gesprochen haben, dass Quoth eine ölische Schwangere ist. Den Witz hat mal Will gemacht, weil Quoth gesagt hat, dass man davon auch gut satt wird und dass das in Öl die schwangeren Frauen zu trinken kriegen.
Ja.
Da ist quasi Brot in der Flasche entstanden. Wollten wir auch nochmal drüber sprechen.
So großer Unternehmerfamilie.
Könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Meinst du, er exportiert in die ganze Welt hinein?
Ja.
Aber es klingt ja eher so, dann wäre das ja ein Eigenname. Es könnte natürlich auch, wenn Braddon Bier schwangeren Frauen in Öl, genau, es könnte ja einfach sein, dass das Bier ist, was in der Braddon-Region gebraut wird.
Ja, und er ist der Adel von der Braddon-Region. Das kann natürlich auch gut sein. Also insgesamt wissen wir aber seinen Rang nicht, ne? Das heißt, er kann natürlich, vielleicht ist es eben auch ein Kaufmann, der in diese Adelsränge irgendwie aufgegangen ist. Und deswegen achtet der auch so darauf, wie er wirkt. Und Quoth ist ja limitierter Erzähler. Er sieht es ja nur aus seinem Blick. Vielleicht ist Braddon genauso ein guter Schauspieler wie Quoth.
Ganz genau. Und wir könnten jetzt ja auch, vielleicht ist das ein super duper Stretch.
Ja.
Aber wir wissen von einer Person, von Quoth, dass sie sich in Öl aufhält.
Denna. War es Denna?
Genau. Und ja. Denna hat Briefe aus Öl geschrieben.
Stimmt.
Sanfte Hügel, wohin man schaut, bla 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 bla. Und wenn
Hügel.
Hier dieser Braddon und das Braddon-Bier mit Öl irgendwie in Verbindung hängt, vielleicht, weißt du, das ist jetzt maybe ein super Stretch, aber vielleicht
ist
steht ja auch Braddon. Vielleicht ist Braddon Lord Esche. Das wäre wild.
Ich glaube, es wäre echt ganz cool.
Ich habe gerade auf meine Notizen geschaut. Und da steht, I put the Eichel in Schmeichel. Und ich konnte es für eine Sekunde nicht mehr wieder zuordnen. Ja, weil ich auch statt I put Input geschrieben habe.
Ich fände es richtig, richtig cool, wenn da mal so ein doppelter Tulip wäre, dass Braddon eben keinen so einen hohen Rang hat, wie man ihm vielleicht zuerst ansehen würde, sondern dass das antrainiert ist. Aber, also die Frage ist ja, wenn er tatsächlich so mega ranghoch wäre, hätte er dann nicht mit dem Mayor eh schon Kontakt? Weil er versucht da ja anscheinend irgendwie dran zu kommen.
Es wirkt ja auch so, als wenn der auch da am Hof
pass auf.
Hausier, der wohnt.
Der ist einfach so ein kleiner Biervertreter. Und der versucht, zum Geschäftsführer zu kommen, um zu sagen, hey, wenn Sie Ihren Mitarbeitenden was Gutes tun wollen, dann nehmen Sie doch hier. Ich lasse auch mal eine Kostprobe da. Also das ist alles, das kommt mir ein bisschen fishy vor. Ich meine, Quoth denkt natürlich, hey, ich passe hier scharf auf und verstehe natürlich alles, was passiert. Aber Quoth überschätzt sich auch viel. Dürfen wir nicht vergessen. Und dann haben wir ja auch noch das größte Problem. Tun wir nicht,
keine Sorge.
Hä?
Ich habe gesagt, tun wir nicht, keine Sorge.
Also mal abgesehen davon, dass Quoth nichts von Frauen versteht, aber von Männern, weil er natürlich direkt gesagt hat, ja, und sie lieben sie. Und
it's a man's world. Wirklich. It's a man's world.
Ja, aber das größte Problem, was ich sehe, ist natürlich Quoth Haut. Weil Quoth Haut ist sehr, sehr lovely. Und wenn er jetzt...
ich dachte, Wreck-It Quoth. So. Quoth Haut. Haut auf die Kacke.
Quoth Haut wäre ein richtiger Kackfilm. 12. Ja. ja, auf jeden Fall, stell dir vor, seine lovely skin ist irgendwo dabei, wenn mal so ein Lied oder so ein Brief an die Katie Melua geht. Und die Katie Melua, ich weiß nicht, wie alt die ist ja jetzt noch relativ jung. Und die sieht Quoth schöne Haut. Und ihm stehen die Farben doch so gut, die er da anzieht.
Ach, das sind die perfekten Zutaten für eine richtige Katastrophe.
Ist so.
Für ein richtiges Stolz- und Vorurteil-Drama.
So, und weißt du, hinten ist der Elverron, der gerade da abnippelt. Das ist so traurig.
Ich finde, er sollte Quoth eigentlich adoptieren.
Ich habe das zuerst gedacht. So, jetzt wird Quoth auf einmal König von Wind.
Boah, das wäre irgendwie ein bisschen geil. Ja. Irgendwie gibt es fast schon pornografisch ist es bei mir, dass ich das gerne hätte, dass Quoth den Spieß jetzt so richtig umdreht und dass die ganze Geschichte so einen fetten Turn nimmt.
Du kannst nicht sagen, dass du pornografisch geil findest, wenn jemand den Spieß umdreht. In Überlänge, weißt du? Das geht so
Das
nicht.
Sind genau die Sachen, weswegen ihr immer bis zu diesem Moment über 1:20 bei Zeitpunkt der Aufnahme bleiben solltet. Weil da kommen die richtigen spicy Sachen.
Die Banger.
Also, es wird auch nicht besser.
Ja, das ist immer der Punkt, wo wir aufhören sollten. Hast du noch eine LZ7S oder gehen wir ins Outro?
Ich habe jetzt noch geschrieben, ja. Ah. Die Ringe. Und zwar unter noch einem anderen Punkt.
Drei für die
Erinnerst du dich an das Gedicht über Quoth, Coat, was für Ringe er trägt?
Ja.
Einer war aus Eisen.
Dabei. Ja.
Da waren welche dabei aus verschiedenen Materialien. Und das kann natürlich jetzt sein, dass er den Namen des Eisens kennt oder dass er den Ring des Mähers trägt.
Weißt du, was ich auch gedacht habe? Also, er hat so ein bisschen Granddaddy-Issues, ne? Weil alle Figuren, die ihm auf dem Weg so helfen... Crep. Hä?
Abanthi. Crep, ja. Abanthi. Scarpy. Es ist alles dieselbe Figur.
Ich sag's dir. Diese Mentoren.
Das wär richtig wild.
So, das finde ich schon auch auffällig. Die haben alle andere Augenfarben, okay? Aber was willst du mal... Und pass auf. Das sind alles Leute, hear me out, von den Amur. So, weil wo sollen die hin? Die sind ja nicht alle verschwunden. Da sind ja welche im Untergrund. Und das sind die alten, mediocre white men.
Ja. Aber es sind zumindest keine von den Ranghöchsten, weil die haben ja nicht die Tätowierung.
Ja, stimmt.
Die Blutroten.
Auf der anderen Seite, wie nackt hat er die gesehen?
Ja, und es gibt ja auch geheime, also das müssen ja auch Ranghöhe, irgendwer muss die ja finanziert haben im Geheimen.
Ja, ich meine, wie geheim kannst du sein, wenn es dir ins Gesicht tätowierst, so, ne?
Ja.
Gut. Ich würde sagen, wir haben viel geschafft. Lass uns gehen. Lass uns aufwachen.
I put the Eichel in Schmeicheln. Nächste Folge nehmen wir Kapitel 59 und 60 unter die Lupe. Das sind die Seiten 564 bis 583 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen anrüchigen Gerüchtemachern da draußen. Kommentiert dazu doch auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös als OEs unser heutiges Zauberwort Nächteln.
Ah, oh, das hatte ich schon wieder vergessen. Das muss ich mir aufschreiben. Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Ko-fi. Die Musik ist von Christoph Stöber und weitere Infos erhaltet ihr auch noch in unseren Shownotes. Nathalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der anrüchige Gerüchtemacher. Ehrliche Oversharer, offizielle Affären und offensichtliche Offerten von Anfängern der Öffentlichkeit auf der Anrichte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Anrüchige Gerüchtemacher auf der Anrichte. Verrichten.
Ja, verrichten.
Peinlicher Zulauf. Mehr Raum für Scham. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin die Brücke überhaupt schlagen wollte.
Gut.
Was haben wir
ich davor unterstütze
gesagt?
Das.
Was haben wir davor gesagt?
Dass Geschichten nicht so langweilig passieren müssten, wie sie es tun.
Hä?
Dämon? Eisen?
Nee, irgendwie nicht.
Tja.
Das ist ja wild.
Voll.
Kann ich da überhaupt jetzt eine Klammer zurückschlagen?
Das kriegen wir hin. Bestimmt.